Jo.
Wie fängt man so einen Podcast an? Ich weiß es nicht.
Ich finde, es haben wir eine To-Do-Liste oder einen Zettel mitgebracht.
Ja, Domi, erstmal hallo.
Hallo, Henrik.
Ja, warum sitzen wir heute hier? Wir wollen über so ein paar Erkenntnisse, die wir ja doch recht häufig haben, das Jahr übersprechen. Und zwar unsere besten oder größten Erkenntnisse aus den letzten 12 Monaten Coaching, also Kite-Coaching, aber auch eigener Progress. Und ja, ich habe mal angefangen, die Liste zu schreiben und ich musste wirklich aufpassen, dass die dann auch irgendwann endlich wird tatsächlich. Domi, so mal als Einstieg, ja, ist ja immer eine sehr interessante Frage, weil es ist dann doch schon ein immer, häufig gehörtes Thema am Strand. Mich würde jetzt mal interessieren, weil ich weiß es tatsächlich gar nicht, trackst du? Also trackst du über eine Applikation wie Surfer, Who oder ähnliches? Deine Sessions?
Eine sehr coole Frage. Und ich habe mal lange überlegt, eine Who zu kaufen, aber mir war das dann um 280 Euro zu viel Geld, weil dann in der Zeit auch dann die Surfer-App gekommen ist und ich habe mir dann eine Apple Watch gekauft. Natürlich für Herzrhythmus messen, nein, ich habe es mir nur gekauft zum...
Die war natürlich günstiger, muss man ja auch sagen.
Ja, die war natürlich günstiger und ich habe dann schon mit der Surfer-App, das war nicht ganz cool, habe es aber dann irgendwann wieder eingestellt und jetzt tracke ich nur mehr, wenn ich jetzt mit dem Foil größere Strecken zurücklege, weil es mich interessiert, wo ich lang gefahren bin und wie viele Kilometer das waren oder wie lange. Aber sonst Sprünge tracke ich jetzt nicht. Nicht mehr.
Ist spannend, weil, also du arbeitest aber trotzdem weiterhin an deiner Sprunghöhe, oder?
Genau, aber es hat, für mich habe ich festgestellt, ich mag jetzt nicht mehr, also mir ist es egal, ob ich 9,5 oder 10 Meter springe und man spürt es ja, wenn man viel übt, irgendwann selber, ob das jetzt ein guter Absprung war oder nicht und ob es jetzt höher wird oder nicht. Und vor allem, wenn man dann mit Kollegen kitet oder mit Freunden, die das dann ja auch sehen, die sagen dann, hey, da warst du jetzt höher, weil so und so. Und da hole ich mir lieber das Feedback von Leuten, mit denen ich kite, als von der Uhr. Wo man natürlich auch was rausziehen kann von den Daten. Aber ich habe für mich festgestellt, ich mag es lieber, dass ich mir was von anderen Leuten hole.
Das Problem ist natürlich, wenn man die 20 Meter gesprungen ist, hat keiner hingeguckt.
Ja.
Das ist halt immer das Problem dabei.
Und komischerweise schaut nie jemand hin, wenn ich gerade die 20 Meter gesprungen bin.
Ja, das war bei mir bis jetzt auch immer so, ja. Ey, aber es ist ein super spannendes Thema, weil, also was machen wir eigentlich? Wir betreiben ja professionelles Kite-Coaching und ich hinterfrage mich jeden Tag in meinen Coachings, okay, wie kann ich es professioneller machen? Wie kann ich es greifbarer für die Leute machen? Weil das Schwierigste eigentlich in so einem Coaching ist, wenn man sich als Coach sein Leben lang irgendwie damit beschäftigt und aber derjenige, der dieses Coaching nimmt, halt nicht so. Und du musst ihn jetzt schaffen, quasi ihn voll abzuholen, ihm auch zu erklären, der Person zu erklären, warum wir was wie jetzt didaktisch ansetzen vielleicht und warum ganz bestimmte Dinge sehr wichtig sind. Und was da natürlich, so Training ist jetzt nicht immer, also ist auch oft mit Frustration verbunden, weil man vielleicht seine Ziele noch nicht greifbar jetzt irgendwie spüren kann. Und so, wenn man sowas trackt, ist es ja voll cool, weil ich kann einfach greifbar machen, was ich jetzt geschafft habe heute plötzlich. Ja, also ich kann dann auf einmal wirklich sehen, wann bin ich wo, an welcher Stelle, wie hoch gesprungen, in welcher Sprungkurve. Und das ist halt theoretisch, wenn man so Coaching oder Progress messbar machen will, ist es schon was sehr, sehr Cooles. Und ich habe mich dann zum Beispiel jetzt, wo ich im Coaching gemerkt habe, hey, das ist voll cool, so mir macht es so viel Spaß, mit den Leuten deren Sessions zu analysieren. Und das Allercoolste ist ja, du machst vorher so einen Workshop, wo du mit den Leuten eine ganz bestimmte Sprungtechnik zum Beispiel durchgehst, ja. Und auf einmal merkst du messbar, einfach in der nächsten Coaching-Session, dass einfach fast alle ihren PR geknackt haben. Obwohl es eigentlich jetzt keine Big-Air-Bedingung hat zum Beispiel. Und trotzdem sind alle höher gekommen in 18 Knoten als vorher mit ihrem PR in 30 Knoten. Und das ist richtig cool zu messen. Und dann habe ich mich jetzt schon wieder die ganze Zeit gefragt, weil ich beschäftige mich ja nicht nur tagtäglich mit Coaching, sondern wie ich jetzt auch besser werde, einfach weil ich Bock drauf habe. Und ich habe mich schon wieder gefragt, warum ich nicht tracke, weil ich tracke nicht. Ja, kann gleich mal erklären, warum. Und habe jetzt aber schon wieder angefangen, das zu hinterfragen und habe noch nicht so die Antwort drauf. Ich habe damals mir eine Who geholt. Und die habe ich dann irgendwann, so fing es dann an, dass ich nicht mehr getrackt habe. Ich habe die dann beim Umzug verloren. Traurige Geschichte. Ja, und dann habe ich wieder angefangen, auch mit so einer Apple Watch über Surfer zu tracken. Und habe dann aber wieder damit aufgehört. Und warum ich aufgehört habe, das ist eigentlich das, was ich gerade den Leuten so ein bisschen erklären möchte gleich. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass es eigentlich kontraproduktiv für meinen Progress war. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich selbst und das Potenzial, was ich entfalten könnte, habe ich total restriktiert, indem ich jede Session eigentlich nur probiert habe, höher zu springen, aber jetzt nicht neue Tricks gelernt habe. Ich habe nicht an meinen Landungen gefeilt. Ich habe nur probiert, höher zu springen, ja.
Und selbst wenn ich dann mal. Warum war es dir wichtig, höher zu springen? Wolltest du irgendein Ziel erreichen, dass du sagst, ich brauche die Höhe, um den Trick zu machen?
Gar nicht. Gar nicht. Es war wirklich nur, weil wenn du mit deinen Freunden draußen bist und alle tracken, du dann rausgehst, jeder seine Session ausliest und dann halt geteilt wird, wer wie hoch gesprungen ist. Und deine super hohe Invert Front Roll oder deinen ersten Board Off, den kannst du da halt nicht mit reinnehmen. So, und plötzlich war es so, alle schauen aufs Handy und gucken, hey, was hatte ich für Stats irgendwie? Und damit vergleicht man sich irgendwie. Ich rede jetzt hier von einem gesunden Vergleichen. Also ich liebe das voll, mit Leuten zu kiten, die besser sind. Das wird später auch nochmal Thema. Aber ich habe dann angefangen, dass ich dann oft in Sessions, selbst wenn ich an was Technischem arbeiten wollte, habe ich dann trotzdem auf einmal wieder nur eine halbe Stunde Energie da reingesteckt, wenn mal gute Böen durchkamen, um sicher zu gehen, dass ich jetzt nochmal einen Highscore knacke. Und dabei habe ich eigentlich so die wesentlichen Sachen in meinem Training voll vernachlässigt. Wie halt bestimmte technische Tricks oder sowas. Oder auch mal die Tricks mal ein bisschen besser machen, sauberer machen. Nee, es ging dann wirklich einfach immer nur brachial ums Boosten. Und das ist ja voll cool, wenn man jetzt sagt, das ist mein Ziel einfach und das macht mich happy. Aber wenn du jemand bist, der eigentlich eher an so technischen Sachen arbeiten möchte, ich möchte noch mehr Tricks können und ich will die Tricks auch sauber höher machen, ja, dann musst du auch vor allem diese Tricks viel machen und nicht einfach nur gerade hochspringen. Und das ist was mir voll aufgefallen ist. Das war eine Riesenerkenntnis. Und seitdem ich aufgehört habe zu tracken, mache ich viel mehr Fortschritt tatsächlich.
Aber hast du nur die Höhe getrackt oder hast du auch angeschaut, weil bei Surf habe ich das mal gesehen, du kannst auch einstellen, von wo kommt der Wind, welchen Winkel bist du gefahren gegen den Wind, wie schnell warst du im Anfahren beziehungsweise beim Absprung. Hast du das auch dann angeschaut nachher oder hast du wirklich nur rein die Höhe dir?
Ja, also das habe ich mir auch angeschaut und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis und deswegen bin ich auch gerade am Überlegen, wieder damit anzufangen, weil ich das Gefühl habe, hey, ich kann jetzt viele Tricks, auch Loop-Tricks und ich will jetzt einfach mehr Höhe erreichen, permanent. Und was da vor allem für ausschlaggebend ist, ist so deine Anfahrtsgeschwindigkeit. Und die kannst du halt richtig cool damit lesen. Und das ist gerade eher sowas, woran ich dann überlege, wieder zu tracken, weil mir das auch wichtiger ist, fast als die Höhe. Weil, ja, Höhe muss jetzt immer nicht nur an dir liegen. Es kann ja auch einfach mal sein, dass die Böe aufgehört hat oder so. Und da muss man sich jetzt nicht doll ärgern, dass der jetzt nur 9,8 steht und nicht 12,1. Aber was ich messbar sehen kann bei jedem Absprung, ist zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit. Und das ist gerade ein Riesending bei mir, dass ich probiere, permanent maximal schnell in meinen Absprung zu gehen.
Warum ist das so wichtig, maximal schnell abzuspringen oder anzufahren?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Naja, du hast, um höher zu springen, hast du verschiedene Stellschrauben. Ja, das ist einer meiner Lieblingsworkshops eigentlich. Und zwar hast du die Stellschraube, dein Pop nach hinten, also dein Absprung, so dein Take-off einfach, wie du abspringst. Das ist die erste Stellschraube. Und dann hast du deine Stellschraube Fahrgeschwindigkeit und quasi der, ich sag mal, Lenkwinkel von deinem Kite, wie der hochwandert. Also du kannst den Kite quasi von ganz unten hochlenken. Dann wird der Kite ganz, ganz schnell, wenn der auf 12 Uhr dann ankommt. Oder du lenkst ihn halt von nicht so weit unten hoch. Ja? Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Und das sind deine drei Stellschrauben. Da kann man schon mal teasen, die Stellschraube 1, dass man nach hinten wegspringt, die sollte immer auf Anschlag sein. Das ist das Erste, woran du arbeitest. Und wenn du das Gefühl hast, da bist du auf Anschlag, dann kannst du anfangen, mit deinem Lenkwinkel, sage ich mal, zu spielen und mit deiner Fahrgeschwindigkeit. Warum ist das so wichtig? Naja, die Geschwindigkeit eines Kites in Relation zu seiner Kraft, ja, das steht im Verhältnis zum Quadrat. Das heißt, wenn mein Kite doppelt so schnell ist, wird er eine vierfache Energie freisetzen. Das bedeutet jetzt auch, wenn ich ordentlich Druck im Lappen haben will, um richtig hoch zu springen, dann hilft das, wenn ich schneller fahre. Oder wenn ich den Kite von weiter unten hochlenke, weil dann hat der mehr Raum, um schnell zu werden und kommt schneller auf 12 an und ich habe dann da oben einen stärkeren Lifteffekt. Deswegen ist das so wichtig. So ein kleiner Exkurs.
Das heißt, ihr könnt euch voll Downwind brettern und springt dann höher.
Nee, ja, das ist jetzt nämlich, das ist gut, dass du es ansprichst, sonst, ja, das könnte gefährlich werden. Nee, wir brauchen Leinspannung, ja, wir müssen nach hinten wegspringen. Ah, und das war auch eine Erkenntnis, das ist eine richtig gute Überleitung, Domi. Ey, ich glaube, das war meine Erkenntnis des Jahres. Boah, sowohl im Coaching als auch bei mir selbst. oh Gott, pass auf. Und zwar habe ich angefangen, springen nicht mehr mit diesem Lift-Effekt unbedingt mir selber vorzustellen. Also, wenn der Kite da über 12 geht, dann produziert dieser Kite Lift, also Auftrieb nach oben, und damit heben wir ab, ja. Und wenn man das so betrachtet, dann behandelt man auch seine Stellschrauben ein bisschen anders. Und ich habe ja jetzt eben gesagt, Stellschraube Nummer 1, die immer auf Anschlag sein sollte, ist nach hinten wegspringen. Und das, oder auf die Erkenntnis bin ich dann vor allem gekommen, weil ich habe angefangen, das Springen mit dem Kite wie einen Rope Swing zu betrachten. Also mir so vorzustellen, von da oben jetzt irgendwie von einem Baum oder so, hängt so ein Seil runter. Ich nehme das Seil in die Hand und dann probiere ich mich damit hochzuschaukeln, ja. Und dann habe ich angefangen, das zu betrachten so und habe dann gemerkt, boah, ich muss jetzt probieren, richtig schnell, aber nach hinten wegzuspringen und dann kann ich mich richtig schön hochpendeln, ja. Und das wieder in Kombination mit diesem Lift vom Kite und dieser Leinspannung, die ich dann aufbaue, das gibt mir vor allem ganz viel, also erstmal Höhe und Spannung, aber es gibt mir auch voll viel Sicherheit einfach, weil ich an meiner Bar den Kite viel besser spüren kann, ja. Das wird dann schon sehr physikalisch, wenn man es erklären will, aber umso mehr Leinspannung ich da habe, desto besser spüre ich den Kite an der Bar, desto besser kann ich loopen und desto sicherer fühle ich mich einfach in hohen Tricks, weil ich einfach ganz viel in der Hand habe und alles spüren kann.
Mhm. Das mit dem nach hinten abspringen mit dem Rope Swing finde ich eine sehr coole Erkenntnis. Was da finde ich noch dazu kommt, ist, es klingt in der Theorie einfach, oder ich schaue bei den Coaches, die das schon tausendmal geübt haben, super einfach aus, aber das, wenn man das erste Mal anfängt zu springen, dann denkt man halt immer so an diesen Sprung, den man als Kind gemacht hat. Man zieht die Beine an. Und da ist, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis aus den Coachings, die ich mitbetreut habe, dass man da ganz viel vorher übt, dieses Anfahren und die Kante halten und wieder lösen. Also dieses, wo man Vollgas reinsteigt und gar nicht jetzt gleich wegspringt, damit man sich das mal eintrainiert und da ist in die Richtung, wie du auch das gerne machst, einfach ganz, ganz viele Vorübungen machen, damit man es dann, wenn man den Sprung macht, integrieren kann, weil ich habe noch keinen gesehen, der beim ersten Mal springen, üben, gleich richtig reinfährt und abspringt. Es werden ja immer diese Hopser, wo man die Beine anzieht und das ist eben ganz wichtig, dass man die Leinenspannung aufrechterhält, dass man da Vollgas reinfährt und nicht weghüpft.
Hey, richtig gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich freue mich schon richtig. Ah, oh, es passt so gut, als hätten wir es geplant. Pass auf. Ja.
Wir haben es ja geplant.
Und zwar, schau, dieses nach hinten wegspringen haben wir gerade erklärt. Das ist so wichtig, ja. Das ist fast das Wichtigste auch, dass du sicher hoch und sicher runterkommst, ja. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil wenn wir den Kite da so hoch lenken und wir schnell fahren, dann wirst du so nach vorne gezogen. Und unser Urinstinkt, was macht der, wenn uns etwas zum Beispiel jetzt an der Hand nehmen würde und ziehen würde? Ja, wir würden erstmal mitgehen, ne? Weil dann hört der Zug auf, weil das ist, dass einen jemand nimmt und irgendwie so zieht, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und das müssen wir jetzt trainieren, dass wir dagegen ankämpfen. Aber wir müssen, und das ist der größte Punkt, und ich glaube, das ist das, was ich dieses Jahr am meisten im Coaching beobachtet habe. Wir müssen das auch physisch überhaupt quasi auf die Straße bringen können, dass wir physisch in der Lage sind, uns gegen diesen Druck noch zu stemmen. Das ist nämlich was man oft vergisst. Und da geht's dann vor allem, wenn man höher springt, darum, weil 10, 15 Meter hoch zu springen, das ist nicht normal. Das ist nichts eigentlich. Social Media verzerrt das so ein bisschen und gerade das ganze Tracken. Aber das ist eine enorme Leistung. Und auch wenn du 8 Meter hoch springst, ist das auch was physisch so, was du sportlich leistest, ist richtig krass. Ja. Und das vergisst man vor allem oft, wenn man springen lernt, dass man da auch physisch, ja, erstmal so ein bisschen in der Lage zu sein sollte. Und dass man aber auch, wenn man an seiner Fitness zum Beispiel arbeitet, dass man dadurch auch direkt mehr Sprunghöhe rausholt. Und was habe ich da am allermeisten beobachtet dieses Jahr? Das ist so, ich glaube, das kommt davon, dass wir halt alle zu viel im Büro sitzen irgendwie. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass Leute, fangen wir mal so an, Domi. Wenn Leute das erste Mal springen mit dir, ja, und du leitest die so an, über Funk, so Bibi-Talking, man hat die auf dem Ohr und man sagt denen jetzt so, hey, um die ersten Erkenntnisse zu sammeln, mach mal genau jetzt das und dann schaust mal, was passiert, so. Was ist das Erste, was du dort siehst bei den Leuten?
Das ist ein Kite schnell rauflenken, nicht über 12 an der Bar ziehen und ein bisschen weghüpfen mit Beine anziehen, aber eher nach vorne, also es geht in den meisten Fällen geht's eher so nach vorne und nicht nach oben.
Okay, und warum geht's nach vorne? jetzt mal nicht auf den Kite bezogen, sondern vielleicht an den, auf den Piloten oder die Pilotin, die da unten dran hängt, ja?
Ja, in den meisten Fällen ist es so, dass die Leute das, die Beine an, also das vordere Bein abwinkeln und dann das Board, das sieht man dann eh bei den Videos ganz häufig, dass man dann die Unterseite vom Board sieht, wenn man dahinter filmt, hinter den Leuten, und dass sie das Board so nach hinten kicken. So, jetzt, oh, jetzt ja, wird er nach vorne abgesprungen.
Genau. Aber wird wirklich abgesprungen oder wird man da oft eigentlich vorne über die Kante gezogen?
Es ist eine Kombination, aber es ist dann, glaube ich, so, dass man schon nach vorne über die Kante gezogen wird. Genau.
Genau. Das ist nämlich das, was man irgendwie ja dann eigentlich oft beobachtet. Ne? Dieses, der Kite wird nach oben gelenkt, man macht eigentlich alles richtig, L-Position, ich fahre schön Upwind, ja. Und dann kommt aber zu viel Druck da ins System und dann steht man auf, verliert die Kante und springt noch ab, ja, aber halt nach vorne. Und ich habe mich ganz viel damit beschäftigt manchmal, warum man da im Coaching mit manchen Menschen dann einfach recht schnell irgendwie an sein Limit kommt, ja. Du kennst das bestimmt auch. Dann sind so die ersten Hopser, die sind sehr schnell erledigt. Und wenn es dann aber technisch ein bisschen sicherer und höher werden soll, dann kann das schon mal sein, dass man da 2-3 Tage lang so ein bisschen stagniert und irgendwie, obwohl man ganz viele Ansätze probiert, ja, die Leute diese Leinenspannung nicht reinbekommen. Das machen wir dann, das kompensieren wir dann mit ganz vielen so Vorübungen und Awareness über das Thema. Und auch, und jetzt kommt's, ein wenig Krafttraining, weil ich habe bemerkt, dass das meistens gerade die Leute sind, die eh so ein bisschen in ihrer Fahrhaltung strugglen, ja. Also die zum Beispiel mit einem extrem Rundrücken kiten oder mit einem extrem Hohlkreuz. Und worauf weist das hin? Naja, wir haben ja unsere Rumpfpartie, ne? So unsere Rumpfmuskulatur. Und die komplette Kraft vom Kite, die leiten wir ja. Also ich meine, wir schnallen uns ja dieses Trapez um in den Rumpf. Und dort müssen wir diese Energie aufnehmen und dann über unsere Beine, über das Brett ins Wasser quasi wieder abgeben, ja? Und so funktioniert Kiten, ja? So funktioniert das alles. Und jetzt habe ich bemerkt, gerade die Leute, die so eine nicht so schöne Fahrhaltung vielleicht haben oder wo wir viel daran arbeiten müssen, die tun sich dann auch meistens schwerer im Absprung. Und da könnt ihr alle, wenn ihr jetzt springen lernt oder höher springen wollt, schon von Anfang an einfach gegenarbeiten. Und zwar liegt das an eurer Rumpfstabilität und an eurer Kraft auch im Rumpf, weil wir haben ja die Bauchmuskulatur vorne und wir haben hinten die Rückenmuskulatur, vor allem die im unteren Rücken. Und das beides, das sind so funktionale Gegenspieler. Die sollten beide ungefähr im selben Gleichgewicht gut trainiert sein, damit sie diesen, diesen Kräften, die da auf uns wirken, irgendwie standhalten können. Die Bauchmuskulatur, was macht die? Die stützt so die Wirbelsäule, dass wir nicht die ganze Zeit in so ein Hohlkreuz fallen. Und der Rücken, der stabilisiert von hinten, dass wir nicht so nach vorne zusammensacken. Und wenn ich aber schon viel in einem Hohlkreuz kite oder an einem Rundrücken, dann wird dir das Springen sehr wahrscheinlich viel schwieriger fallen. Also schau dir mal, wenn du gerade beim Springen lernen struggles, schau dir mal ein Video von deiner Fahrtechnik an und guck mal wirklich, wie dein Rücken aussieht. Und dann kannst du richtig gut an Land einfach durch Rumpftraining dagegen arbeiten und du wirst plötzlich viel mehr Druck halten können. Du wirst sauberer, schöner Upwind fahren und du wirst auch Absprünge viel energetischer mit viel mehr Kraft machen können und es schaffen, nach hinten zu springen, ohne dass du nach vorn rübergezogen wirst.
Henrik, sitzt du gerade auf einem Gymnastikball, um deine Rücken- und Bauchmuskeln zu trainieren?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin das schlechteste Beispiel. Ich habe eine ganz schlechte Körperhaltung.
Wie machst du das dann? Gehst du dann ins Fitnesscenter und sagst, nee, Arme, Beine brauche ich nicht, ich brauche nur meinen Rumpf. Bitte nur die halbe Mitgliedschaft, weil ich mache nur die Hälfte.
Ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Es ist wichtig, dass ihr euren ganzen Körper trainiert, ja. Klar.
Und nein, da muss man sich auch nicht zu sehr reinfallen. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich spezifisch nur die Bauch- und Rückenmuskeln drin, hast du da, muss man da ins Fitnesscenter gehen oder kann man da auch zu Hause etwas machen dafür?
Du kannst zu Hause ganz viel dafür machen, ja. Da gibt's ganz tolle Programme. Ich glaube, wir haben vor Jahren auch mal so eins gemacht auf YouTube, ja. Ich erinnere mich da ganz vage an etwas. Ja, aber schau einfach, dass du deinen Rumpfbereich, dass du deine Bauchmuskulatur und deinen unteren Rücken vor allem stärkst, zu Hause im Training. Und da geht's, natürlich sollst du alles machen, ja. Also mach auch ruhig Liegestütze. Probier mal einfach so, muss gar nicht viel sein. Man steigert sich da voll rein immer. Man denkt dann, oh, ich muss jetzt 5 Tage die Woche mit einem Splitplan ins Gym gehen und richtig abreißen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, du willst höher springen oder besser und schöner fahren und vielleicht auch nicht mehr so viel Nackenmuskelkater haben, weil du so verspannt fährst, weil du halt diesen Rundrücken hast, dann reichen da einfach alle 2 Tage 5 Minuten, die du da ein wenig rein investierst. Oh, da gibt's noch einen witzigen Exkurs, bevor wir das Thema wechseln. Ja, die Maya hat mir letztens was Lustiges erklärt, weil das hat ja auch viel so mit Motorik und sowas irgendwie zu tun. So springen lernen, gerade wenn man jetzt vielleicht die letzten Jahre nicht mehr so actionreiche Sportarten gemacht hat, ja. Und die Maya hat was ganz Cooles gesagt. Und zwar meinte sie, hat sie gelernt, dass man als Erwachsener eigentlich mal so einmal die Woche schaukeln sollte. Kannst du dir vorstellen, warum die Maya gesagt hat, man sollte einmal die Woche schaukeln? Maya ist ein Kite-Coach bei uns. So viel dazu.
Ich bin schon lange nicht mehr geschaukelt, aber jetzt habe ich Lust drauf.
Voll. Und sie hat gesagt, zum Kiten bringt es total viel, gerade wenn man so springt oder wie dann irgendwann anfangen mit so Sandjumps, wenn man sich auf so Kite-Loops vorbereitet, ne? Und da schießt man sich ja wirklich durch die Gegend. Und was sehen wir da am allermeisten? Naja, also, dass man sich halt verdreht irgendwie. Oder auch im Absprung. Im Absprung verdrehen ist ein ganz großes Thema am Anfang. Und sie meinte, da kann man gegenarbeiten, wenn man einfach mal zwischendurch schaukelt. Weil als Kind spielen wir total viel. Wir werden vom Schubshügel geschubst. Wir fallen von der Schaukel. Wir fahren Fahrrad irgendwie wild übers Feld. Und wir bewegen uns die ganze Zeit sehr dreidimensional im Raum. Aber als Erwachsener, an dem Tag, wo du das letzte Mal gespielt hast, kannst du mal später drüber nachdenken, ob du weißt, wann du das letzte Mal gespielt hast als Kind.
Ich gehe nach der Schaukel suchen in Bodersdorf.
Ja, da hört das nämlich auf einmal. Es sei denn, man fährt viel Achterbahn, ja. Und was da passiert ist, dass einfach du dein Gleichgewichtssinn irgendwie, glaube ich, nicht mehr so gut irgendwie mit deinen restlichen Sinn verknüpfen kannst. Ja, das verlernt man irgendwie so ein bisschen. Und man kann sich wieder so ein bisschen Awareness für seinen Gleichgewichtssinn schaffen, indem man zum Beispiel einfach mal schaukelt. Und das fand ich eine richtig gute Idee und ich bin absolut überzeugt davon.
Klingt sehr cool, werde ich heute gleich probieren.
Ja. Das wird unser neuer Thumbnail dann. Du willst höher springen, geh mehr schaukeln. Finde ich super.
Ist gut. Wenn ich jetzt höher springen möchte, Henrik, und ich springe jetzt höher.
Oh.
So, jetzt ist ja dann nicht immer so, dass dann gleich, wenn es mal die ersten 3-4 Meter rauf geht, ist das, was ich beobachtet habe oder wie es mir auch gegangen ist, so, da erwischt es mal super, weil man alles richtig gemacht hat, wie es einem der Coach gesagt hat.
Ja.
So, und dann ist man so weit oben, dann weiß man nicht mehr, okay, wie geht's jetzt weiter? Dann kriegt man ein bisschen Panik. Und dann, das Erste, was man macht, ist, man die strampeln das Board weg und dann macht man so die Strampelbeine.
Und die zweite Lösung ist die beste. Und ich hab's auch gemacht, ich kann's verstehen.
Das ist intuitiv. Auslösen in der Luft.
Wow, okay. Alles weg. Einfach mal groomlandend, ja.
Nein, aber das ist so ein ganz wichtiges Thema, dass man gar nicht so am Schirm hat, wenn man will immer hochspringen, aber für den Fall, dass man überrascht wird und dann doch noch nicht bereit ist für die Höhen, die man erreichen möchte, irgendwie muss man wieder runterkommen. Und
ja.
Wenn das Herz dann ein bisschen zu wild ausschlägt, wie landet man sicher? Jetzt nicht so auf perfekt technisch, dass ich weiterfahre, sondern wenn man merkt, okay, das geht jetzt in die Hose, was sagst du dann oder was sind deine Erkenntnisse, wie man da am besten fallen sollte?
Also es gibt zwei Dinge, die sind schon mal zur Landung. Also meinst du jetzt die Landung per se oder meinst du, wie man fällt?
Na, ich gehe jetzt davon aus, die Landung sitzt jetzt nicht und es ist eher so, dass jetzt zu viel Schreck drinnen ist und dann erinnert man sich aber noch, der Coach hat gesagt, wenn du dich zu viel schreckst, dann einfach mach das und das oder
konzentrier das. Also, ich fange auch mal, das soll man eigentlich im Coaching nicht machen. Also so What-If-Dinger ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann vor allem so sich mit der Verneinung beschäftigt. Also wenn ich zum Beispiel dir sage, was du nicht machen sollst, ja. Ich spreche das trotzdem immer an, weil es passiert immer dasselbe. Als allererstes, also was passiert denn da auf einmal? Ja, man kriegt auf einmal so einen richtigen Katapultabsprung nach hinten hoch. Das fühlt sich dann wirklich an, als würde man in der Schaukel den unteren Todpunkt passieren und wird so richtig hinten hochgezogen. Das ist, beim ersten Mal ist das ein wundervolles Gefühl, aber man wird sich extrem erschrecken, weil man merkt, oh, das ist was ganz anderes als dieses vorher nach vorne springen. Naja, und jetzt kommt der Druck nach oben und ich will da eigentlich gegen anarbeiten. Und was ist denn das Allersmarteste, was man in der Situation augenscheinlich machen könnte? Wie wird denn der Druck auf einmal aufhören? Naja, ich schieb die Bar vor, ja. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil was passiert, wenn man die Bar vorschiebt? Ja, Domi, was passiert?
Also, du fragst mich. wenn ich die Bar vorschieb, dann gehe ich vom Gas runter und ich habe das Gefühl, oder so erkläre ich es, dass man dann fallen gelassen wird.
Voll. Und bei diesen ganzen neuen Big Air Kites, ja, die werben noch alle so mit Sheet and Go. Na, und Cheat and Go bringt mit sich, wenn du in der Luft deine Bar vorschiebst, dann fällst du wie ein Stein. Also das ist schon mal, das sollten wir nicht machen. Bar einfach weiter festhalten. Und was ich dann immer machen würde, ist, also wir bringen Springen eh so bei, dass man den Kite so einen ganz kleinen Müh hinter 12 Uhr parkt. Ja, so 5, 10, 15 Minuten vor oder hinter 12, je nach Seite. Und im besten Fall ist der da auch stehen geblieben. Und dann spät und heftig vorlenken. Was passiert dann? Wenn du spät und heftig vorlenkst, geht der Kite nochmal kurz, bevor du aufs Wasser aufkommst, geht er dann nochmal so über 12 und kreiert dir dann nochmal so einen zweiten Lift und wird dich dann so ein bisschen auffangen. Was würde passieren, wenn du einfach auf 12 Uhr festhalten würdest? Naja, du würdest ja wahrscheinlich sehr hart trotzdem irgendwann landen. Und die Wahrscheinlichkeit für so einen Frontstall, dass dein Kite vor oder hinter dir so runterfällt, der ist recht hoch. Also ich probiere da immer vorher schon die Awareness zu schaffen, dass, oh, selbst wenn das nicht in die Hose geht, wenn das in die Hose geht und ich erschrecke mich, ich strampel mein Brett weg und ich bin da jetzt auf einmal sehr viel höher als vorher. Stick to the plan. Stick to the plan. Deswegen ist Visualisieren vorher ganz, ganz wichtig. Kite hinter 12 stehen lassen, spät und heftig vorlenken und ich werde, auch wenn ich nicht mehr auf dem Brett lande, werde ich noch vor der Wasseroberfläche gefangen und betoniere da jetzt nicht mit Vmax ein.
Was machst du, wenn es sich verdreht in der Luft? So, du springst und...
Ach, das ist wunderbar, ja.
Man springt immer nach links, jetzt möchte man nach rechts springen und dann hat man ja sich so eingelernt, okay, ich muss ja Vollgas reinfahren, diesen Nike-Swoosh. Und dann hat man das aber noch nicht so im Gefühl im Körper, dass man da mit dem ganzen Körper rum soll, sondern wird so eine halbe Backroll. Und dann kommt man rauf und es ist auch eine gute Böe. Man ist auf einmal auf 4 Meter und hat den Kite im Rücken.
Es ist toll. Es ist toll. Wir coachen das ja schon lange, aber ich habe dieses Jahr, für alle, die es wissen, ich springe eigentlich nach rechts und ich habe nach links springen gelernt für Kapstadt. Und auf einmal musste ich mich mit diesen ganzen theoretischen Dingen, die ich auch bei Kunden anwende von uns, musste ich mich selbst beschäftigen. Und da habe ich dich zu Rate gezogen, Dominik, deswegen cool, dass wir jetzt drüber reden. Was mache ich, wenn ich mich in der Luft verdrehe? Also, ich habe mal von einem ganz weisen, von einer weisen Person, habe ich mal damals gelernt, ich glaube, das war mein Sportlehrer, if you're in trouble, tuck for a double, ja. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn du da hochspringst jetzt und dich verdrehst wirklich stark, nicht dagegen ankämpfen, weil du wirst den Kampf verlieren. Ja? Du solltest einfach überall da, wo dein Kopf oder wo dein Blick vor allem hingeht, wird dein Körper folgen. Wenn du merkst, du springst ab und du verdrehst dich, dann bist du in Trouble und dann, tuck für den Double. Also auch wenn es dann nur eine Umdrehung ist, aber dann einfach Kopf rum, mach die halbe Drehung noch fertig und dann hast halt eine Backroll oder Frontroll gemacht und dann kannst du erstmal schauen, wie es weitergeht. Aber nicht dagegen
ankämpfen. Wie stoppe ich die Rotation? Und jetzt habe ich mich dann weitergedreht und wie stoppe ich sie?
Das ist sehr gut.
Wenn ich nochmal eine weitergeht.
Ja. Erstmal Blick dann wieder gerade Richtung Landung, ja. Wenn du jetzt die ganze Zeit den Blick weiter in den Wind zum Beispiel drehst, dann wirst du dich auf jeden Fall auch ein Stück weiter drehen. Aber Blick Richtung Landung und jetzt ist das Wichtigste eigentlich, man kann, wenn man seine Leinspannung kurzzeitig mal ein bisschen verringert, wird man aufhören, da so richtig schön um die Leinen zu drehen, weil wir rotieren ja eigentlich um die Zugleine irgendwie, ne? Wenn wir da ein bisschen Spannung kurz rausnehmen, drehen wir nicht mehr so gut und können stehen bleiben. Und das macht man durch ein kurzes Barvorschieben tatsächlich. Und da schiebe ich aber nicht so, Cheat and Go wieder, da schiebe ich nicht bis nach oben hindurch, sondern da reichen, gerade bei diesen ganz neuen hier High-Performance-Kites, da reichen wenige Zentimeter aus. Also da schiebe ich dann mal so einen Zentimeter vor oder 2 oder 3, je nach Gefühl, ganz kurz, so zack. Und dann werde ich merken, dass meine Rotation stoppt.
Und dann ziehst du wieder an.
Ja. Jetzt frage ich dich, Domi, wie verhindert man denn überhaupt, dass man sich da so verdreht? Weil ich hatte ja, du weißt es ja noch, ich hatte ein Riesenproblem damit. Ich bin auch nach links abgesprungen, ich komme dann auf 10 Meter, weil wie man springt, wusste ich schon vorher. Aber ich habe mich immer verdreht. Und da hast du mir den entscheidenden Tipp gegeben damals und das war wirklich mein Gamechanger.
Das ist, wenn man so ganz intensiv mit dem ganzen Körper reinfahren will in den Sprung, dann, wenn man sich das so in den Kopf setzt, dann fährt man wirklich mit dem ganzen Körper rein. Das heißt, man nimmt nicht nur die Beine unten mit in die Kurve fahren, sondern auch die Schultern. Und wenn jetzt die Schultern auch mitgehen und der Kopf, dann kommt es dann so Rotationen wie für eine Backroll. Und was da wichtig ist, ist, dass man das übt, zum Beispiel ausbremsen für Wände, dass der Oberkörper eher zum Kite orientiert bleibt und er bleibt recht stabil und nur die Beine und das Board gehen um die Kurve in diesen Nike-Swoosh rein, damit du oben nicht auch in die Rotation reinkommst. Und so verhinderst du dann, dass du, wenn du dann abhebst, eben noch weiter rotierst.
Genau so.
habe ich dir das damals erklärt. Aber Henrik, jetzt habe ich noch eine Frage. Was hast du damals im Sportunterricht gemacht, dass du in Trouble gekommen bist und der Sportlehrer gesagt hat, hey Henrik, mach einfach zweimal?
Ja. Ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte, aber ich weiß, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass das niemals jemand erfahren darf. ja, so wild ist eigentlich auch nicht, aber ich glaube, als Sportlehrer kommst du schon dann, wird es dann schon problematisch, versicherungstechnisch irgendwann. Aber wir waren ein paar Jungs, wir hatten immer Bock auf so Saltos machen und so ein bisschen dumme Dinge auch machen. Naja, und dann haben wir dann unseren Sportlehrer dann doch irgendwann mal öfter dazu überredet, dass wir dann mal so das große Trampolin auspacken durften, ein paar Matten davor und dann ein bisschen was ausprobieren und dann mal so doppelte Saltos zum Beispiel und dann sowas mal arbeiten. Und also wir hatten ja gar keinen Plan, wie das geht. Und er wollte uns jetzt, also er durfte uns, glaube ich, versicherungstechnisch jetzt auch nicht da so im Schulsport jetzt so dahin pushen, aber hat dann so ein paar Häppchen hingeworfen. Ähnlich, eigentlich schon gutes Coaching damals, habe schon viel mitgenommen davon. Ja, und das war was ich mitgenommen habe.
Lass mal so stehen.
Lass mal so stehen, ja. Nee, wir haben halt so Saltos, wenn du dann überdrehst, so, dann machst du einfach den zweiten. Und das ist, das schützt dich vor Unfällen. Und ich sehe es jetzt immer wieder auch. Also, das ist wirklich was wir im Coaching viel durchgehen. Wir machen ja auch viel Rotationstraining an Land, da können wir später nochmal drüber reden. Und manchmal klappt es dann bei der allerersten Front Roll so gut, genau, dass dann oft schon zwei draus werden. Das habe ich in letzter Zeit ganz oft gesehen und ich war immer ziemlich stolz. Maxi, falls du das hörst, ich bin sehr stolz auf dich. Direkt die erste Backroll war eine Double und er hat sie gestickt. Okay, jetzt habe ich wieder noch eine Erkenntnis, ja, die ich auf jeden Fall hatte. Das ist wirklich, man selber weiß das ja. Weißt du, wie man richtig crasht, Domi?
Ich habe meine Taktik, kann sein, dass das richtig ist. Ich habe mich noch nicht verletzt beim Stürzen. Also für mich war es bis jetzt richtig.
Okay. Ja, geht mir genauso. Also wenn ich mit allen vier Leinen am Kite runtergekommen bin, ist bis jetzt noch nie was passiert.
Bist du schon mal mit drei Leinen runtergekommen?
Ich bin schon mal mit drei, ich bin auch schon mal mit null Leinen runtergekommen. Ja. Ja, das war eine unschöne Geschichte. Da hat's mir, da habe ich noch getrackt. 15,1 Meter, da habe ich sehr stolz drauf. Aber das
geht auf null innerhalb von einer Sekunde.
Ja, richtig. Da ist mir leider der komplette Deep Power Tampen einmal um die Ohren geflogen, mitten im Kite Loop. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, da hätte man nicht besser landen können bei dem Crash. Aber man selber hat so seine Taktiken richtig. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie viel Selbstbewusstsein das gibt, wenn du gerade vor den Sprungtrainings mit den Menschen auch ein wenig über Fallen redest und wenn man auch mal dann absichtlich das mal ein wenig ausprobiert, wenn es dann dazu kommt. Und zwar gibt es zwei ganz simple Taktiken eigentlich. Und zwar, es macht eigentlich nur Sinn einfach, wenn du tiefes Wasser hast, dann ist es unnötig quasi mit dem kompletten Körper so seine Fläche auf die Wasseroberfläche zu verteilen, sage ich mal, im großen Stil. Was ich damit sagen will, wenn es tief genug ist, ist es nicht nötig, dass du einen Bauch- oder Rückenklatscher machst, sondern da gibt's den guten alten Torpedo. Der Torpedo, der setzt voraus, dass du dein Brett vorher, und das sollte man bei eigentlich allen Crashes, wo man merkt, oh, das geht jetzt hier in eine ganz falsche Richtung, sollte man erstmal, Nummer eins, man sollte sein Brett loswerden. Bist du schon mal so richtig schön nicht gefangen worden und dann mal so schön auf dein Brett gelandet? Unangenehm, oder?
Es scheppert.
Das scheppert, ja. Was ist dein Wu? Ah nee, du hast nicht mit Wu recorded. Bei Wu kann man nämlich sehen, mit wie viel G man eingeschlagen ist. Aber ich glaube, das kann nicht ganz stimmen, weil bei 8G weiß ich nicht, ob meine Kniegelenke jetzt noch bestehen würden. Das sind auch coole Sachen, die man tracken kann. Nein, aber das ist extrem unangenehm, einfach weil du mit der kompletten Fläche plan dann so quasi aufklatscht. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest im Freibad vom Fünfer springen mit deinem Brett unter den Füßen und dann so aufs Wasser klatschen, ja. Das wird ordentlich scheppern. Und genau so oder genau dazu neigt man irgendwie dann eigentlich immer, wenn man kitet, weil man will ja irgendwie das Ding vielleicht noch stehen. Aber wenn du eine bestimmte Sprunghöhe hast oder auch mal den Kite so richtig verlängst, dann ist das eh keine Option mehr. Und dann solltest du dein Brett Nummer 1 schon mal loswerden. Und dann gibt's da zwei Taktiken eigentlich. Gibt's den Torpedo, ne? Also heißt, du machst eigentlich wie früher so beim ersten Mal vom 1-Meter-Turm springen, machst du so eine schöne Kerze und dann rauschst du da mal schön ein. Worauf soll ich dabei achten, Domi? Was ist da wichtig, wenn ich den Torpedo vorhabe?
Zehenspitzen strecken.
Ja, das ist gut. Aber was sollte ich vorher zumindest überprüft haben?
Das ist
tief zumindest genug stichprobenartig. Boah, nicht stichprobenartig, ich sollte mir ganz sicher sein. Jetzt müssen wir, das ist wirklich ein ernstes Thema. Also ich,
dass das Wasser nicht knöcheltief ist.
Richtig, also auch nicht nur knöcheltief, auch nicht nur ein oder anderthalb Meter, sondern das sollte wirklich, also wir reden jetzt vom offenen Meer, richtig tief sein. Und du solltest dir zu 100% sicher sein, dass an dieser Stelle kein Stein, kein Riff, kein Anker, kein Wrack, nichts, also aber auch gar nichts im Wasser auf dich warten könnte. Ja. Das machst du wirklich nur am offenen Meer, an Spots oder halt an dem See, an dem tiefen See, wo du weißt, da ist unter dir richtig Platz. Ja. Dann kannst du sehr gut den Torpedo machen.
Jetzt habe ich zwei Fragen, Henrik. Frage 1, weil du vorher gesagt hast, das Board weg. Da kann man jetzt auch das Board in unterschiedliche Richtungen weg. Greifst du hin mit der Hand und schmeißt es nach vorne oder schmeißt es nach hinten, nach links, rechts oder strampelst das weg? Was sind da deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse, was am sichersten ist, wenn man sich dafür entscheidet, dass es besser ist, man trennt sich vom Board und macht dann einen Torpedo?
Also ich muss sagen, also der Torpedo, das ist jetzt schon sehr advanced, ja. Wir reden jetzt über unsere Coachings und auch wenn es dann um viel höher springen geht, wir werden gleich nochmal, glaube ich, die ersten Taktiken, die du vornehmen solltest, wenn du crasht, werden wir nochmal durchgehen. Torpedo ist schon sehr advanced, ja. Aber wo schmeiße ich mein Brett hin? Also man muss sagen, bei den ersten Malen hat man oft nicht so die Zeit dafür, weil das ist ja wie beim ersten Wasserstart, beim ersten hohen Crash. Und da kommen ja ganz viele Sachen aufeinander gleichzeitig. Und da war es, glaube ich, meistens so, Jesus, take the wheel. Einfach mal abschütteln. Und dann auch recht schnell gemerkt, oh, aber dann noch auf meinem Brett landen, ah, das ist auch unangenehm. Genau, und jetzt probiere ich mein Brett natürlich meistens, also vor allem sehr weit zur Seite, also weg von mir. Nicht nach vorne. Hinten könnt ihr aber auch wieder zum Verhängnis werden, je nachdem, wie schwer oder leicht dein Brett ist. Das kann dann nämlich von hinten nochmal kommen und dich kurz überraschen. Und ich probiere immer so seitlich nach hinten das wegzuwerfen, dass ich auf gar keinen Fall dort landen könnte. Ja, wie ist denn deine Taktik?
Ich habe schon mal nach hinten weggeschmissen, das war nicht so cool, weil das hat dann schnell wieder Hallo gesagt, ich bin wieder da. Ich möchte mit dir wieder weiterfahren. Nein, einfach zur Seite. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach links springe und ich merke, das geht so mehr nach links, dann schmeiße ich das Board nach rechts weg, wenn ich jetzt die Kapazität in meinem Kopf habe, dass ich da noch drüber nachdenke. Ansonsten einfach zur Seite strampeln, so schnell wie es geht. Genau, und das ist die eine Frage gewesen. Und die zweite ist, passt du auch fürs Coaching am Wasser dann die... Das, was du trainieren möchtest, auch wenn zum Beispiel es hat jetzt nicht nur 15 Knoten, man fährt nur hin und her oder macht vielleicht so Jump Transitions, sondern man hat jetzt 25, 30 Knoten und man könnte jetzt schon wildere Sachen probieren. Du passt dann an die Gegebenheiten, das Risiko, das du eingehst mit deiner Gruppe oder für deine Leute, passt du dann an. Das heißt, die Ziele auch, wenn jemand sagt, na, ich möchte loopen und du sagst, ja, Tide passt heute nicht, zum Beispiel in Kenia, es ist gerade Low Tide, wie machst du das dann?
Auf jeden Fall. Also man sollte das Risiko, was man bei den neuen Dingen, die man lernen möchte, immer natürlich den Bedingungen anpassen. Das heißt, ich will jetzt bestimmte Dinge auch vielleicht nicht im super hackigen, ablandigen Wind machen. Aber ich möchte vor allem halt auch nicht das Risiko eingehen, aus 12 Metern in knöcheltiefes Wasser einzurauschen. Genau, also das ist schon was. Ach, wenn man dann privat kiten geht, dann ist es auch manchmal dann so lecker. Und dann ist ja auch flaches Wasser, ist ja auch sehr glatt. Aber darüber kann man noch ganz lange diskutieren, dass dann zum Beispiel auch dein Absprung sicherer wird, wenn das Wasser glatt ist. Ist ja auch egal. Aber mit Kunden so im Coaching auf jeden Fall. Also das ist immer ein Thema. Man spricht's, ja, es kommt immer drauf an, wie gezielt man es anspricht, weil mit all diesen negativen Dingen, über die wir jetzt auch irgendwie sprechen, die passieren können, schürt man ja auch so ein bisschen Angst. Und wenn man selber als Coach aber die Rahmenbedingungen schon vorher so absteckt, dass die Dinge, die man eingeht, jetzt nicht so viel das oder nicht so das Risiko mit sich tragen, ja, dann muss man immer so, schaut man immer so ein bisschen, ja. Aber ja, also wenn wir dann mit Leuten richtig hochspringen, jetzt war es gerade so dann in Dänemark, ne, wo Leute dann auch schon echt so loopen, Looptricks, Backroll Kite Loop, hohe, da schaut man schon, dass man das dann zum Beispiel im Channel macht, ja, oder hinten bei den Brücken, wo es so ein bisschen tiefer ist. Also da guckt man auf jeden Fall drauf. Und das ist ja die Erkenntnis jetzt auch, die wir mit euch oder euch mitgeben wollten, war, überlegt euch, wie könnt ihr crashen? Also was sind eure Optionen jetzt hier am Spot? Und wie viel will ich das Risiko für so einen Crash eingehen? weil darüber machen sich die meisten keine Gedanken und ich habe es, glaube ich, auch ganz lange nicht gemacht und würde es auch nicht machen, würde ich das nicht coachen.
Voll. Das ist, finde ich, auch jetzt eine gute Überleitung, so was kann ich wo machen zu...
Oh, wollen wir noch kurz erzählen, wie man aber im flachen Wasser crasht, weil ich glaube, das ist das, was ganz viel sehr doll interessieren wird. Der Torpedo, der war jetzt sehr advanced. Das ist
so, das haben wir jetzt noch vergessen, genau, dieses Flachwasser-Crashen.
Genau. So, auf gar keinen Fall den Torpedo. Ich will immer meine Beine schützen. Wenn ich das Brett nicht mehr abschütteln kann, was mache ich dann? Na, dann mache ich den klassischen Butt-Check. Ich nehme einfach die Füße hoch, sodass ich nicht auf mein Brett lande, sondern dann immer noch so Hintern, unterer Rücken. Manchmal schützt das Trapez da sogar sehr gut, ja. Und das ist dann vor allem ganz wichtig, wenn ich im flachen Wasser crashe. Da möchte ich nämlich meine Oberfläche von meinem Körper, möchte ich so groß es geht machen, um möglichst wenig tief einzuschlagen. Und da ist der Butt-Check, also wirklich Füße hoch und so ein bisschen lang machen, ist also ziemlich die smarteste Technik. Die kommt aber, und deswegen Achtung, die kommt aber natürlich auch an ihre Grenzen irgendwie. Wenn dein Wasser jetzt 40 cm tief ist und du dann aus 8 Metern dann da so einen Butt-Check machst, oder schon fast einen Rückenklatscher eigentlich, um wirklich dich ganz groß zu machen auf der Wasseroberfläche, da bringt dir das auch nichts mehr. Da wirst du auf jeden Fall auf den Grund schlagen.
Right. Gut. So, ich habe ja gesagt, es ist jetzt eine Überleitung mit dem Planen, wo fahre ich, wie viel Risiko gehe ich ein.
Oh ja.
Zur Session-Vorbereitung, jetzt gar nicht so in Richtung, was soll ich vorher trainieren, sondern wie gehe ich mental an eine Session heran, wie plane ich meine Session. Und da denke ich jetzt an, ich sitze jetzt daheim, oder ich bin jetzt in, sagen wir, ich bin in Wien im Büro, bleiben wir in Österreich mal kurz, ich bin in Wien im Büro und sehe, Montag in der Früh, Donnerstag könnte es gehen, ist eh Homeoffice-Tag, da fahre ich nach Podersdorf. Es sind 20, 25 Knoten angesagt. Dienstag, Mittwoch, wenn mein Büro sitzt, denkt sich, Forecast passt und am Donnerstag endlich der Homeoffice-Tag. Man stellt den Zeiger ein auf Bewegen und man fährt nach Podersdorf raus. So, dann kommt man an und stellt fest, diese das ist jetzt kein Anstiften für Microsoft Teams Activation.
Den Trick mit dem Löffel habe ich gerade.
Den kenne ich noch nicht.
Okay. Naja, später mehr.
Kannst du mir nachher erklären. Mhm. Na, auf jeden Fall, man hat schon so im Kopf, ich habe ja als Ziel, irgendwie, ich möchte die 7 Meter knacken und ich möchte gern auf 6 Metern eine Backroll machen, zum Beispiel. Und ich habe schon jetzt meinen neuen Kite, den 10er Evo SLS, frisch gekauft und er passt für 20, 25 Knoten super, um das zu üben. So, dann kommt man hin und man baut schon auf und hat schon ganz fest, so wie ein bisschen wie ein Tunnelblick, man hat schon seine Ziele und das muss jetzt so gehen. Und dann stellt man fest, irgendwie alle fliegen rundherum, ein paar fliegen 8er. Irgendwie ist doch, es wirkt ein bisschen gestresster, die Stimmung am Strand. Und dann weicht das, was in der Realität passiert, ab von dem, was man sich vorgestellt hat. Was sind da deine Erkenntnisse von Coachings auch oder von deinen privaten Sessions, wie man dann an sowas herangeht?
Oh, erstmal ganz...
Oder was für Probleme können da entstehen?
Ja, da kann... Also das Grundproblem ist eigentlich, dass man, das ist ein emotionales Thema, man muss viel dafür tun, dass man da jetzt hinkommt und das passiert nicht jeden Tag. Zum Beispiel muss man seinen Mauszeiger auf Bewegen irgendwie einstellen und dann ist man vor Ort und hat sich schon ganz viel gefreut und hat sich auch schon ganz genau vorgestellt, vielleicht woran man gerade arbeiten möchte. Und dann sind die Bedingungen, aber die Realität stimmt dann mit dem nicht so richtig überein und das kann zu Frustration führen. Und da muss man ehrlich zu sich selbst sein, zum Beispiel, was hat es denn jetzt gerade für Bedingungen? Ja? Sind es jetzt die Bedingungen, wo ich heute meine erste Frontrow lerne, wenn ich am 8er richtig stacked up bin?
Genau, also das ist ja das, was wir im Coaching auch machen. Es schaut irgendwie nach wenig Wind aus. Zum Beispiel in Sizilien sind da oft so 10, 12 Knoten angesagt. Und wir sagen den Leuten, es kann ja so sein oder es wird oft so sein, dass die Thermik da noch ein bisschen was dazu gibt. Und dann stellen sich Leute oft schon darauf ein, dass sie sagen, na, es ist eh nur herumrutschen. Und sagen wir, hey, na, warte, komm, da könnte mehr gehen. Und dann ist man fort und dann geht es vielleicht auch wirklich mit einem 15er Wind los, mit einem großen Board. Und dann muss man aber, wenn der Wind stärker wird, das anpassen. Und das ist was ganz Wichtiges, finde ich, dass man seine Ziele, die man hat, dass man auch während der Session flexibel bleibt und sich an die Bedingungen anpasst. Und das ist so, ich ganz häufig beobachte, dass man dann so wie einen Tunnelblick hat und das muss jetzt so gehen, weil ich bin ja jetzt da endlich nach 3 Wochen wieder mal am Kite oder ich bin jetzt auf dieser Kite-Camp-Woche und dann muss das so gehen. Und dann steht man sich aber selber im Weg, weil man dann geht der Spaß verloren, weil halt das nicht so ist, wie es ist. Und ich glaube, du hast ja mal gesagt, dass deine Freundin, du bewunderst sie dafür, dass die einfach das so nimmt, wie es ist. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man Spaß haben will oder eine gute Zeit haben will, dass man es so annimmt, wie es ist. Und nicht nur die äußeren Bedingungen sind da sehr wichtig. Was hat es für einen Wind? Was für Richtung kommt der? Ist der böiger, ist vielleicht nicht so böig? Und wie geht es einem selber? Kommt man gestresst von der Arbeit und sollte man eher dann in sich gehen und sich denken, okay, vielleicht probiere ich jetzt nicht meinen Highscore-Knacken, weil das zu Frustration führen würde, wenn die Bedingungen das nicht hergeben, sondern gehe ich einfach mal cruisen und tue das, was mir gut tut und wo ich das Gefühl habe, okay, das kann jetzt gut passen. Schon Ziele stecken für die Session, aber halt nicht etwas, was unrealistisch ist oder komplett unrealistisch, weil das dann eben zu Frustration führt.
Das ist was ganz Wichtiges und vor allem, wenn man so einen Trainingsplan sich zum Beispiel macht oder mit uns erarbeitet, dann ist es klar, wenn der jetzt zum Beispiel dieser Trainingsplan, der geht jetzt auf Kite Loops hin oder auf einen bestimmten Kite Loop Trick, Boogie Loop, Laidback, wie auch immer, dann ist es voll wichtig, dass ich aber immer Leichtwind-Optionen habe. Und was wir zum Beispiel da voll viel im Coaching machen, ist es, wenn wir die Session vorbesprechen, so in der Gruppe, in der Untergruppe, wir nochmal für jeden, das habe ich jetzt viel in Dänemark gemacht, weil da können sich Bedingungen mal auch schlagartig ändern. Und da gehst du mit jedem wirklich durch und sagst, hey, wenn es jetzt die Bedingung hat, die es jetzt gerade hat, die wir erwarten, dann gehst du an diesen 3 Dingen, arbeitest du weiter. Wenn sich die Bedingungen ändern, zum Beispiel in Richtung Leichtwind oder es wird extrem böig auf einmal und dann fühlt man sich nicht mehr so sicher an, wenn man hochspringt, dann verwirfst du das, weil es macht keinen Sinn mehr. Aber dafür nimmst du diese anderen 3 Dinge und an denen kannst du arbeiten und die werden dich auch weiterbringen. Und das ist was ganz Wichtiges. Da habe ich eine private, tolle Geschichte. Da bin ich mal, das war noch am Anfang meiner Kite-Karriere, da war ich noch so auf Freestyle fixiert, hier so schick Boots gefahren, aber den ganzen Tag nur Rallys geübt. Und da war ich dann mal nach einem Dänemark-Urlaub, wollte ich noch eine Woche auf Fehmarn ein wenig kiten. Es hatte Ostwind, ich war dort in Ort, es war ein wenig choppy, es war extrem böig und deswegen konnte ich mich nicht so richtig gescheit aushaken. Also da waren meine Skills einfach noch nicht ready genug für, dass ich da jetzt in der Windqualität irgendwie Freestyle-Progress machen würde. Und es hat mich so zur Weißglut gebracht da draußen, dass ich an den Strand gefahren bin, ich habe gelandet, ich habe meine Sachen zusammengepackt, ich habe mein Auto gepackt und ich bin nach Hause gefahren, obwohl ich noch 5 oder 6 Tage Urlaub hatte. Und es waren auch noch 5 weitere Tage Ostwind angesagt. Und mich hat das aber so genervt, dass ich gesagt habe, hey, das ist jetzt mein Ziel. In den Bedingungen hat es gerade keinen Sinn, daran zu arbeiten. Es macht mir einfach nur böse.
Ja. Das heißt, du warst da so engstirnig, dass du gesagt hast, das muss jetzt unbedingt so sein und was anderes hast du nicht gesehen, was du üben könntest.
Genau, ich habe auch nicht gesehen, dass mich was anderes weiterbringen würde eigentlich. Und das ist ja eigentlich mein großer Traum in dem Moment. Ne? Ich will ja weiterkommen. Genau. Und da hatte ich dann aber eine sehr lange Autofahrt von Fehmarn nach Bremen, um das Ganze zu reflektieren. Und das hat ein wenig, glaube ich, und das hat damals schon dann meine Sichtweise auf das Abstecken von eigenen Rahmenbedingungen auch in einer sehr schönen Art und Weise geändert. Aber man hat sich dann auch sehr schlecht gefühlt, muss ich sagen. Dann. Ich habe dann gemerkt, dass es ziemlich dumm ist und habe ich mich auch sehr schlecht gefühlt.
Aber hast du dann umgedreht oder bist nach Bremen gefahren?
Nee, ich bin dann nach Hause gefahren und habe an meinem Van-Ausbau weitergemacht. Also ich habe trotzdem was Sinnvolles gemacht. Aber ja, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken dann. Ist mir seitdem nicht mehr passiert. Seitdem bin ich meistens nur noch fröhlich vom Wasser gegangen. Und wenn ich böse war, dann nicht, weil sich die Bedingungen geändert haben und ich mich nicht neu darauf einstellen konnte.
Schöne Erkenntnis.
Sehr schön, ja. Ich habe, glaube ich, noch was für den ersten Block jetzt hier. Und das ist ziemlich gut, was die Vorbereitung anbelangt. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit ganz viel Erfolge, was so Rotationen vor allem angeht. Oder auch noch Tricks in Rotationen. Habe ich damit erzielt mit unseren lieben Teilnehmenden, indem wir nochmal viel mehr Trockenübungen gemacht haben. Also wirklich an Strand stellen und einfach Front Rolls mal kurz überlegen, was ist die Physik dahinter eigentlich? Was ist das Problem bei einer Front Roll? Das größte Problem ist, so eine Back Roll, die kannst du schön nach hinten durchfahren im Take-Off. Das fühlt sich sehr natürlich an. Und diesen Take-Off nach hinten, den musst du bei einer Frontroll trotzdem machen, aber dann hast du plötzlich einen Richtungswechsel. Und der ist voll schwierig einzuleiten am Anfang. Und was da wichtig ist, ist sich mit dem Trick beschäftigen. guck ihn dir an, ja, probiere ihn zu verstehen, probiere ihn zu visualisieren und dann mach die nötigen Trockenübungen dazu. Und das ist bei der Front Roll, ist es zum Beispiel jetzt kurzer Exkurs, ist es voll dieser Belastungswechsel vom Knie. In der L-Position ist mein hinteres Knie angewinkelt, mein vorderes gestreckt und im Absprung wechselt das so ein bisschen. Damit kann ich dann beim Strecken vom hinteren Knie, beim Absprung, kann ich dann so den Drehimpuls in die Frontrotation setzen. Und dadurch, dass ich mein vorderes anziehe, stehe ich eigentlich in der Luft wie so ein Balletttänzer und fange dann an, mich so schön zu drehen. Genau. Und das muss man einmal verstanden haben. Und nur verstehen reicht nicht, sondern ich muss das an Land schon ein, zwei, dreimal durchspielen und da einfach mal rumhüpfen. Und das geht wieder in Richtung Schaukeln. Du wirst viel mehr Fortschritt machen, wenn du dich bei solchen Sachen nicht zu ernst nimmst und dich einfach mal irgendwo hinstellst und einfach mal hochspringst und drehst. Und dir dann überlegst, oh, so würde ich von hinten wegspringen und so springe ich nach vorne. Und das ruhig 10, 20, 30 Mal machen. Erstmal nur den Absprung und dieses Abdrücken zum Beispiel in die Frontroll. Und dann aber auch irgendwann mal so die ganze Drehung einfach mal hochspringen und einfach eine Pirouette machen. Ja? Und da habe ich in letzter Zeit gelernt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass man als erwachsener Mensch hochspringen kann und sich einmal dreht und wieder auf den Füßen landet. Wenn du das aber machst und du das übst, und das muss man sich eingestehen, dass man das üben sollte, und dann auch machen, ja, ohne dass einem das jetzt unangenehm ist, das wird dich weiterbringen, ja. Also, was wir für eine Frontroll-Quote in letzter Zeit hatten, einfach mit First Tries, nur durch diese Trockenübungen, ist es gigantisch. Riesige Erkenntnis dieses Jahr.
Wie würdest du Leuten, die jetzt im Büro sitzen, sagen, sie haben 5 Minuten Pause, die kann man auch am Klo verbringen und da kann man Frontrolls üben. Hättest du eine Idee für unsere Zuhörer, dass die das einfach trocken üben können? Der Bewegungsablauf mal nur die Rotation. Und wie kann man es üben, wenn man zum Beispiel sagt, man ist jetzt... wieder Beispiel, ich bin in Wien im Büro und am Wochenende ist ein bisschen ein Wind und es hat jetzt aber nicht so ein Wind, dass ich Vollgas kiten kann, aber es würde ein Kite fliegen. Was würdest du da empfehlen? Muss man sich einen neuen Kite kaufen? Kann man es mit zum Beispiel Polosurface Gassiger für Burschen, Männer mit 75 Kilo, dass die so 9-12 haben, Tube Kites? Wie würdest du an die Sache herangehen, dass man das auch nicht nur bei Kitecamp, sondern halt auch für private Sessions nutzen kann?
Redest du jetzt von der Trockenübung im Büro oder von dem, wie ich dann...
Nein, das ist die Trockenübung im Büro, runtergebrochen, okay. Was kann man da machen und wie kann ich es zum Beispiel am Strand, es hat ein bisschen Wind, Kite fliegt, wie kann ich das am besten so umsetzen?
Also, Trockenübung im Büro, erstmal Maus auf Bewegen stellen, ist ganz wichtig, ja. Da gibt es einen guten Trick. Und dann
man kann auch den Kollegen sagen, man geht kurz rauchen, wenn das eher akzeptiert ist im Büro als Pirouetten.
Richtig, stimmt. Weil wenn du sagst, ich gehe kurz raus, mich drehen, dann weiß ich nicht. Ja. Dann bist du der Weirdo. Cool. Bist du eh, wenn die anderen dich von draußen sehen. Aber das ist egal, das sollte dir ja egal sein. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Okay, es ist voll schön. Und zwar visualisierst du deine Sprungrichtung, fährst du nach links oder nach rechts. Und dann stellst du dich mal so ein bisschen in die L-Position und die Hand auch so nach vorne zusammen, als hättest du jetzt die Bar in der Hand, ja. Hinteres Bein angewinkelt, vorderes durchgestreckt. Und dann probierst du mal, über das hintere Bein, was angewinkelt ist, so dich nach oben abzudrücken, dass du eine Frontrotation einleitest. Und dann drehst dich mal erstmal halb rum und landest einfach auf deinem vorderen Bein, ja. Also wir springen jetzt noch nicht ab und drehen uns komplett rum, sondern wir wollen jetzt nur mal lernen, über den Absprung vom hinteren Bein uns in so eine Vorwärtsdrehung zu bewegen. Wir reden von einer Pirouette, ja? Das ist jetzt kein Salto. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und das mache ich vor allem, indem ich, wenn ich mich abdrücke, streckt sich mein hinteres Bein. Da kommt dann meine Sprungenergie irgendwie her, das Potenzial dafür. Und gleichzeitig nehme ich einfach so meinen Oberkörper als Momentum und drehe ihn nach vorne, geführt von meinem Blick und meinem Kopf. Und so kannst du dann auf einmal von unten aus der Streckung deines Beines, holst du deine Sprungenergie und gleichzeitig setzt du die in so eine Drehung um. Und das kannst du mal üben. Dreh dich ein Viertel rum, dreh dich die Hälfte rum. Es geht jetzt nur ums hintere Bein und deinen Oberkörper, wie du in diese Frontrotation kommst. Und wenn du das hast, dann kannst du mal wirklich probieren. Und das ist wirklich, Leute, probiert es gleich mal aus. Es ist gar nicht so einfach. Und dann machst du das mal und probierst mal eine komplette Frontroll in der Luft zu machen und dann auf deinen eigenen Beinen wieder zu landen. Und wenn du das hast, dieses Verständnis dafür, ich kann hinten über mein hinteres Bein mich abdrücken und diese Vorwärtsbewegung einleiten, dann wirst du es nämlich schaffen, in einem normalen Absprung noch anzukanten, deinen Pop zu setzen und dann mit deinem Pop dich in die Vorwärtsrotation zu begeben. Weil was nicht funktioniert ist, Kite hochlenken und einfach nach vorne in die Frontroll fallen. Dann habe ich ja keine Leinenspannung mehr. Ich muss ja nach hinten wegspringen. Und diese Trockenübung arbeitet genau darauf hin. Und wenn du jetzt das erste Mal aufs Wasser gehst und du setzt nur das um, was du vorher in dieser Trockenübung gelernt hast, ist die Chance, dass du deine Frontroll First Try stehst, sehr, sehr hoch. Wirklich hoch. Ich wünschte, ich hätte das damals auch so gelernt.
Das heißt, für den nächsten Job immer fragen, ob es irgendwo ein Besprechungszimmer gibt, das man absperren kann.
Richtig. Und verdunkeln ist auch wichtig, ja.
Cool. So, das kann ich jetzt im Büro machen und was kann ich jetzt, was würdest du Leuten mit Kite, kann man es mit Kite auch schon üben am Strand, wenn es jetzt noch nicht so viel Wind
ja,
hat?
Ja.
Das Platz am Strand natürlich. Boah.
Eine Riesenerkenntnis, glaube ich, von jedem, der auch zu uns neu ins Team kommt und dem wir auch so professionelles Coaching einfach beibringen, ist, und das sagt jeder, dass niemand erwartet hätte, dass Drachen steigen lassen dir so viel in deinem Fortschritt bringen wird. Ja? Was kann ich da machen? Ich kann, also wir haben ja diese Hybride, wir haben diese Hybrids, ja? Die stehen da wie an Himmel genagelt, bei egal wie viel Wind. Druckpunkt recht schwammig. Das heißt, das ist jetzt egal, wie du deine Bar hältst, du kannst da mal ein paar Lenkfehler machen. Da passiert jetzt nichts, das hat keine Konsequenzen einfach. Selbst wenn der runterfällt, passiert nicht. Selbst an Land nicht. Aber das braucht's nicht mal. Du kannst doch einfach so deinen Kite nehmen und den einfach mal starten lassen und ins Wasser gehen, sobald der Kite fliegt. Oder vielleicht bist du ja auch irgendwo so am Strand, Röme, St. Peter-Ording oder sowas, hast ein bisschen Platz, ja. Pass da bitte auf alle anderen auf und auf die Regeln, die es vor Ort gibt, weil nicht an jedem Kitespot darf man überall auch so Kites an Land fliegen, ja. Das ist was Wichtiges, bitte achtet da drauf. Naja, aber das kann ich machen. Und dann kann ich zum Beispiel mal probieren, mich unter diesem Kite zu drehen. Warum sollte ich aufs Wasser gehen und einfach so meine erste Back- oder Frontroll machen, wenn ich nicht auch mich vorher hinstellen kann und mich mal so unterm Kite drehen kann? Weil am Anfang gibt's ja meistens diese Angst, die unbegründet ist, aber das müssen wir erstmal lernen, dass man bei deiner ersten Rotation halt in die Line springt, ja? Das passiert ja in Wahrheit gar nicht. Aber das denkt man. Und das blockiert einen so ein bisschen davor, dass man sich so unterm Kite drehen kann. Und wenn ich das aber mit dem Kite auf 12 Uhr mache oder auf 1 oder auf 11, dann lerne ich, boah, ich kann mich unterm Kite drehen. Und wenn ich jetzt noch diese, zum Beispiel diese Frontroll-Trockenübung, von der ich gerade geredet habe, wenn ich die noch unterm Kite performe, ja, das ist ein bisschen schwieriger, weil dann tatsächlich doch die Line nach oben zeigen. Und ihr quasi nicht so dynamisch in diesen Absprung geht, sondern ihr steht an Land. Aber man kann das probieren. Und dann muss man plötzlich sich darauf konzentrieren, den Kite an der korrekten Position zu halten, sich rumzudrehen und dann vor allem zu lernen, ich muss nicht während des Drehens meine Bar ausdrehen, sondern das kann auch 3 Minuten nach der Landung erst passieren. Ich kann mit verdrehten Leinen immer noch weiterfliegen. Ich muss nicht in der Front wohl so umgreifen. Das ist wichtig. Habe ich nämlich letztens gerade wieder gesehen, fand ich spannend. Hat cool. Jemand Backrolls gelernt und in der Backroll immer umgegriffen. Mhm. Ja. Aber kann ich eh verstehen, wenn dir das keiner erzählt und keiner erklärt und sagt, ist das vielleicht deine erste Intuition. Und das kann man wunderbar einfach so mit dem Kite in der Luft üben. Und egal, welchen Trick du dir gerade vornimmst, ey, und sei es One-Footer, ey, nimm dein Brett da irgendwie an den Strand, nimm deinen Kite in die Luft und probier das irgendwie nachzuspielen, so bestimmte Key-Elemente dieser Bewegung. Es wird dich besser machen, wenn es das ist, was dich glücklich macht, also dass du quasi maximal viel reingeben möchtest, um dann einen schönen Output zu haben auf dem Wasser, dann nutze auch diese Tage, wo gerade ein Kite fliegt. Du musst jetzt nicht immer machen, ja? Wir machen das ja auch nicht immer privat. Aber es lohnt sich. Und wenn du das noch mit 2, 3, 4, 5 guten Freunden machst, verspreche ich euch, habt ihr einen Heidenspaß. Aber bitte passt auf die Kites und alle anderen auf, weil man kommt auch ganz schnell auf ganz witzige Ideen mit sowas. Könnt ihr mal bei uns in den Reels, könnt ihr euch mal anschauen, wie Samu zum Beispiel sein Kite selbst landet.
Don't try this at home.
Don't try this at home, ja.
Also es ist ganz cool, weil das ist so, was ich auch am Anfang meiner Kite-Karriere voll gelernt habe von Ole St. Patrick, so nimm deinen Kite, wenn es wenn sobald ein Kite fliegt, ein Peak oder Hybrid, nimm deinen Kite und mach etwas und probier was du vielleicht noch nicht gemacht hast, herumblödel mit Freunden. Und das müssen ja nicht nur Rotationen sein, sondern das kann auch ein Bewegungsablauf von einer Wende sein, von einer Halse, von einem Wasserstart, so wie man anfängt, oder anhuckt Sachen. Einfach mal Sachen probieren in einem Windbereich, wo man jetzt nicht so ein hohes Risiko hat oder kaum ein Risiko. Das bringt einen so viel weiter, wenn man dann wieder aufs Wasser kommt. Das glaubt man am Anfang gar nicht, aber man sieht es dann eh, wenn man Wasser hat. Und die Erfolge, die die Leute am Wasser dann haben, die sprechen eh für sich, würde ich sagen.
Voll. Schaut zum Beispiel bei unserem Kanal durch, da gibt es ein ganz tolles Reel und das steht so sehr für mich persönlich, für dieses so sich nicht selbst zu ernst nehmen und dadurch seinen Progress zu restriktieren. Und zwar hat der Lukas, da haben wir ein ganz witziges Video gemacht, Leicht wenn Spaß mit Lukas heißt das. Und zwar ist der Lukas jemand, der extrem gut kitet und auch extrem guten Fortschritt macht. Aber Lukas ist auch jemand, der sich mit einem 15er und einer Door nicht pikiert, da jetzt auch mal irgendwelche lustigen Dinge zu machen, die man normalerweise nicht so sieht. Zum Beispiel fährt er dann strapless neben seinem Griff auf der Door, vorwärts, rückwärts. So habe ich übrigens Blindfahren gelernt. Jetzt sicher Blindfahren habe ich so durch den Skifahrer neben dem Händel rückwärts gelernt und habe dann so gemerkt, oh, so muss ich meine Füße belasten, wenn ich weiter auseinandergehe wieder mit den Füßen, wenn ich Blind fahre. Und auf einmal konnte ich in Blind springen und ewig weiterfahren. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass man an solchen Tagen, wenn man das jetzt nicht zu ernst nimmt und einfach mal Quatsch macht auf dem Wasser, man richtig gut weiterkommt. Und da schaut euch gerne dieses Video an, Leicht wenn Spaß mit Lukas. Das ist toll. Einfach mal sitzend auf dem Brett fahren. Probier mal beim Fahren, dich mit einer Hand auf dem Brett abzustützen und dann so ein One-Footer zu machen. Probier dich mal ganz hinzusetzen, wieder aufzustehen. Mach einfach mal Quatsch. Und im besten Fall wird da draus was irgendwann, wenn es wintert, was Tolles entstehen, was Witziges.
Das ist auch immer schön im Team zu kiten, weil dann steht einer am Strand und sagt, komm, geh mal vom Board raus. Und dann sagt der Kollege, wie vom Board raus? Na, komm, stell dich einfach mal daneben hin. Und das ist ja, sind auch Sachen, die, wenn man alleine kiten geht, da gehen einem dann oftmals die Ideen aus oder entweder geht der Wind runter oder man übt die Sachen, die man immer macht. Und mit Freunden kiten zu gehen oder mit Kollegen ist eine sehr coole Sache, um weiterzukommen und sich gegenseitig zu pushen. Und es ist, glaube ich, auch ein Punkt auf deiner Liste oder auf unserer Liste.
Oh ja, ja.
Einfach mit
der Session-Partner wisely. Ja.
Genau, einfach, dass man mit Leuten kiten geht. Erstmal natürlich, dass man Spaß hat am Wasser und vor allem auch, aber um sich gegenseitig zu pushen. Und das heißt nicht, dass man jetzt über sein Limit voll drüber gehen muss, aber es ist schon einfach, aus der Komfortzone leicht rauszugehen, wenn man Leute um sich hat, die, wo man das Gefühl hat, die sind auf einem ähnlichen Level, aber die sind vielleicht schon einen halben Schritt bis Schritt weiter und dann hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht mehr so weit weg wie von Leuten, die schon, schaut mal so jungen Burschen zu, die schon 5 Jahre in irgendeiner World Kite Class Academy um die Welt fliegen, denkt man sich, boah, das ist weit weg, aber ein Freund, der den Trick oder der vielleicht vor einem halben Jahr noch da gestanden ist, wo man jetzt steht, ich sehe, du schaust schon mit den Hufen, du willst da jetzt einsteigen, Henrik.
Das ist so gut. Boah, das ist so wichtig und eine meiner Erkenntnisse des Jahres. Wirklich. Ich kann da auch mal wieder kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Also, was wollen wir euch sagen? Die Erkenntnis des Jahres ist, geht im besten Fall, so viel es geht, mit besseren Kitern und Kiterinnen kiten. Das wird euch auch automatisch besser machen, weil die werden euch automatisch aus der Komfortzone holen. Und wenn ihr diese Leute nicht habt, dann quatscht, und das war meine zweite Erkenntnis, hey, quatscht auf dem Wasser einfach mal die Leute, die da richtig gut sind, quatscht die einfach mal an, fragt die vielleicht auch mal nach einem Tipp, kommt einfach mal ins Gespräch und meistens fährt man dann doch zusammen eigentlich eine ziemlich witzige Session und kommt weiter, selbst wenn man sich vielleicht vorher nicht so gut kannte. Da können wir jetzt mal ausholen. Ja, also zum Beispiel, was du schon sagst, ist das Beste, wenn da jetzt so Profis fallen, das ist für einen so krass unerreichbar. Und das frustriert einen dann sogar meistens. Also ich komme jetzt, wenn so Profis an meinem Spot trainieren, an dem ich auch trainiere in dem Moment, das bringt mich jetzt nicht weiter, wenn da jemand so einen Penta-Tornado-Loop macht. Das bringt mir jetzt irgendwie nichts. Das pusht mich nicht. Ich denke mir, boah, krass, aber ich denke mir auch, fuck, so, boah, ich bin ja richtig am Ablosen, so irgendwie. Aber wenn das jetzt Leute sind, die sind einen Ticken besser als du und die haben das nächste Ding, was du noch nicht kannst, vielleicht schon freigeschaltet und du hast vielleicht auch Angst davor, du hast dich jetzt gut vorbereitet, hast deine 3 Vorübungen gemacht zu diesem Trick zum Beispiel, die man machen kann und willst den jetzt zusammensetzen. Und dann kommt der Moment, da musst dann vom 10-Meter-Brett quasi springen. So, da kannst du das jetzt gut vorbereitet, aber irgendwann musst du springen. Und wenn dann Leute vor dir, die einen Ticken besser sind, das machen, dann gibt dir so das voll das Sicherheitsgefühl, wenn du dir denkst, ah, wow, ja, das ist möglich und man kann das machen. Und die haben das jetzt auch hinbekommen. Und im besten Fall schreit dann noch jemand und jubelt und feuert dich an. Und dann machst du es einfach und wirst dann auch gut rauskommen. Aber passt natürlich auf, macht trotzdem nichts Dummes. Ja, also man muss sich nicht zu dummen Dingen anstiften. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn man andere Leute so ein bisschen anstachelt auf dem Wasser, das sollte man mit Fingerspitzengefühl machen und die nicht unbegründet in Situationen bringen, denen sie so noch nicht gewachsen sind. Das ist auch was Wichtiges. Ja, also nicht irgendwen einfach mal sagen, ja, jetzt loop da mal durch auf 7 Meter, wenn du das noch nie gemacht hast. Nicht machen, ja.
Aber das, ich denke, man spürt das dann eh, wenn jetzt jemand, zum Beispiel du kommst zu mir und sagst, hey, probier mal das, und dann denke ich mal, ah ja, er hat recht, könnte schon gehen.
Ja.
Da muss man, also es braucht ein bisschen Vertrauen, aber auch, dass man das dann richtig einordnet, wenn jetzt zum Beispiel ein Fremder herkommt und sagt, ja, mach halt einfach, und der ist halt einer, der schon 5-mal das Schlüsselbein gebrochen hat, weil er halt kein Risikobewusstsein hat. Da muss man das auch immer ein bisschen einordnen.
Hoppala, ja.
Nein, aber man spürt es ja nicht selber, ist das irgendwie so in erreichbarer Nähe, wo man sich gegenseitig hinpusht, oder ist es zu weit? Und dann auch wieder, da sind wir bei dem Thema hinspüren, wie fühlt man sich an dem Tag? Hat man schon auch so, ist man schon 3 Stunden am Wasser gewesen, am Choppy-Spot, und hat überhaupt keine Kraft mehr? Na, dann ist vielleicht nicht so gut, jetzt auf 10 Meter was Neues zu probieren. Das ist auch so in Richtung Sessionplanung. Wann probiere ich was Neues? Vielleicht eben nicht zum Schluss, sondern eher nachher ein bisschen einfahren, aufwärmen, dass man da was Neues macht und dann halt immer hinspüren, wie die Tagesverfassung ist, ob man schon 7 Tage am Kite gegangen ist oder ob man eh noch voll fresh ist.
Voll. Und das ist ja alles Psychologie irgendwie. Zum Beispiel, ich sitze so seit ewig an diesen Board of Loops und ich habe meine Hausaufgaben wirklich gemacht jetzt, ja. Ich muss jetzt nur noch viele Board of Loops machen. Das ist jetzt meine einzige Übung, die mir gerade noch übrig bleibt, ja. Aber ich habe mich nicht getraut, weil mir hat so oft die Bar aus der Hand gerissen, ganz am Anfang. Gut, falsche Kite-Wahl, 35 Knoten sollte man jetzt nicht das erste Mal mit einer Hand und einem Brett in der Hand loopen. Aber das ist jetzt auch egal, ja. Aber auf einmal hatte ich wahnsinnig Respekt wieder davor und bin wieder zurück zu meinen Vorübungen gegangen. Und dann habe ich letztens jemanden, der offensichtlich, also für mich vom Level her, in unerreichbarer Nähe ist. Und zwar ist das der Lauri. Und der nämlich hat ganz schön abgerissen den Kloster am Spot, und ich habe den dann irgendwann gefragt, ich so, Junge, wie machst du das mit deinen Board-Off-Loops? So, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, ich krieg's nicht hin. Und dann hat er was gesagt, und das hatte das war richtig ausschlaggebend für die nächsten Tage für mich und für meinen Progress und mein Training. Und zwar hat er gesagt, pass auf, hey, die wirst du so nicht lernen, so, du musst jetzt, die kannst du nur noch lernen, indem du dich hinlegst. Also du musst jetzt die machen, und du wirst einschlagen und du wirst hinfallen und da gibt's keinen anderen Weg zu. Und das war so für mich voll die Erkenntnis, so, oh, wow, ja, stimmt. Er hat recht. Ich muss jetzt einmal kurz da durch. Und das hat mich so gepusht. Ab nächsten Tag war es auf einmal gar kein Problem mehr. Ein nach dem anderen, easy. Und das war nur mein Mindset, weil den Tag davor hätte ich es ja auch schon gekonnt. Ja, ich habe da jetzt nicht mehr viel dazugelernt. Das war nur die Einstellung, die mir diese da noch fremde Person einfach mitgegeben hat. Und das ist so wichtig, macht das. Sucht euch in der Session, wenn ihr alleine seid, sucht euch die Leute, die richtig abreißen, die vielleicht an was arbeiten oder die was können schon, woran ihr gerade arbeitet. Fahrt hin, quatscht die an, teilt den Stoke mit denen. Die meisten werden sich darüber freuen. Und was ihr noch machen solltet, ist, teilt diesen Stoke auf dem Wasser. Schreit rum. Und das ist so toll. Da habe ich wieder so ein tolles Beispiel. Ey, Domi, wie cool ist das bitte, wenn du das erste Mal in dieser Session so 12 Meter springst und jemand hinter dir, völlig Fremdes, jubelt einfach. Unglaublich, oder? Es ist wunderschön. Es macht so viel Spaß.
Und ja, noch lustig, wenn man sich denkt, warum schreit mich der jetzt so an da hinten?
Nein, der jubelt.
Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es ist voll schön, wenn man merkt, dass andere diese Freude teilen, und das verbindet einem ja auch mit anderen Leuten am Wasser und führt dann dazu, dass man auch wieder mehr Spaß hat am Ende von der Session, wenn man rauskommt aus dem Wasser und sich denkt, ja, cool.
Voll. 2 so tolle Geschichten dazu. Zum Beispiel, jetzt waren wir am Wochenende, oder letztes Wochenende war das, glaube ich, bei uns im Dänemark-Camp. Da waren dann Nick und Max von den Kiteboys, waren auch am Spot. Und das war so cool, weil die waren das beste Beispiel. Falls ihr das hört, Grüße gehen raus. Ihr wart das beste Beispiel dafür. Ihr seid rausgegangen und habt einfach random Leute so voll angecheert, wenn die einfach irgendwas gemacht haben, egal welches Level. Und ein Teilnehmer von uns, der Arman, der hat dann nämlich abends, der hat beim Abendessen, hat er voll gestrahlt und meint so, hey, voll cool, da waren so zwei Jungs heute Morgen. Ich habe gar nichts Krasses gemacht, aber die haben einfach voll gejubelt und es war voll cool und ich war voll motiviert und coole Stimmung. Und in so einer Atmosphäre pusht man sich gegenseitig, teilt so den Stoke, die Freude, die Leidenschaft da dran. Und dann kommt man auch weiter und hat auch vielleicht mal, wenn was nicht klappt, nicht so einen schlechten Tag dann direkt. Und das zweite Beispiel ist super witzig. Und zwar, hab ich das letztens mitbekommen, dann kam ich vom Wasser und jemand anders, den ich irgendwann mal zugejubelt habe, als er recht hoch gesprungen ist. Das war schon 3 Stunden her. Und der kam dann aber, der hatte eine lange Session, und der kam dann zum Landen und ich stand schon draußen und ich hab so über Umwege mitgehört, wie das Erste, was er sagt, zu seinen Freunden war, ey, voll cool, ich habe voll das Kompliment bekommen. Als ich meinen ersten 9,30 Meter Sprung gesprungen bin, hat da so ein Typ da hinten voll gejubelt und der war richtig aufgeregt und der hat sich so einfach richtig doll gefreut darüber, dass man ihn einfach zugejubelt hat. Und das ist eine riesige Erkenntnis. Macht das, ob ihr euch kennt oder nicht. Und so teilt ihr den Stoke und so kommt ihr weiter. Und so sahen sie auch vielleicht ein paar gute Tipps ab von Leuten, die besser sind als ihr. Hast du noch was oder wollen wir hier kurz einen Cut machen?
Ja.
Und dann können wir auf die technischen Sachen im nächsten Podcast gehen.
To be continued.